Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Maria Fanninger und ich freue mich voll, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute geht es um ein Thema, das uns voll beschäftigt. Immer wieder auf Social Media kommen Ernährungstipps daher und wir wissen eigentlich nicht, was jetzt richtig oder was falsch ist. Soll ich jetzt eigentlich frühstücken oder nicht? Soll ich die Kinder beim Essen sich selbst überlassen zum Beispiel? Und wie kann ich das Ganze eigentlich unter einen Hut bringen, nämlich Beruf, Familie und auch ein gutes Essen auf den Tisch zu bringen? Darüber spreche ich heute mit Anna Malocci. Sie ist Mama, Unternehmerin, Podcasterin, aber vor allem Ernährungsexpertin. Und gleich nach dem Intro geht's los.
Essen ist mehr als satt werden. Es erzählt Geschichten von Menschen, Tieren, Landwirtschaft, Lebensräumen, Gesundheit und vielem mehr. Das ist Wer nichts weiß, muss alles essen. Der Podcast von Landschaft Leben. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge zu den Themen Wissen, Essen und allem, was dazwischen liegt. Viel Spaß!
Hallo liebe Anna, schön, dass du da bist. Ich freue mich voll.
Ich freue mich auch voll.
Ich habe so lange auf dich gewartet, zwischen war nur ein Baby
ja.
und so weiter. Und jetzt wollen wir natürlich einmal wissen, wer bist du und was machst du?
Mein Name ist Anna Malocci. Ich bin ursprünglich aus Salzburg und wir haben schon festgestellt, ich habe ja Wurzeln aus dem Lungau. Das heißt, wir haben schon viel zu reden gehabt da im Vorgespräch jetzt. Ich bin Ernährungsexpertin, ich bin Startup-Gründerin, ich bin Mama, ich bin Unternehmerin, ich habe sehr viele Rollen, die ich alle vereine. Und
Podcasterin?
Podcasterin, genau. Also ich liebe auch das Medium Podcast und darum, ich freue mich so, heute da zu sein, weil am liebsten rede ich und am liebsten rede ich übers Essen. Also das ist die perfekte Kombi heute.
Da haben wir jetzt absolut was gemeinsam. Also ja. Könnt ihr euch richtig freuen jetzt mit uns da in unser Leben eigentlich einzutauchen, würde ich fast jetzt meinen. Oder mal konkreter natürlich einmal in dein Leben. Mhm. Was hat dich jetzt zur Ernährungsexpertin gemacht?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe nämlich ganz anders angefangen eigentlich als Kommunikationswissenschaftlerin. Ich war ganz lange im Medienbereich, im Filmbereich. Ich war auf unterschiedlichsten Drehorten schon. Und ja, habe mich dann mit 28, interessanterweise war es ein Umbruch in meinem Leben, wo ich dann von Salzburg nach Wien gezogen bin und das Gefühl gehabt habe, beruflich wartet noch was auf mich. Und dann bin ich immer gegangen und habe mir gedacht, was ist das Thema, über das ich am liebsten nachdenke, mit dem ich mich am liebsten befasse und über das ich am liebsten rede. Und das war eben Essen und Ernährung. Das habe ich ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen. Meine Oma und mein Opa haben eine Fleischerei gehabt in Salzburg, die erste Bio-Fleischerei in der Stadt Salzburg. Und mein erstes Ferialpraktikum war natürlich dort. Also ich bin schon sehr früh in Kontakt gekommen zu dieser Lebensmittelthematik. Das gute Kochen war bei uns immer ein Riesenthema, auch zu Hause bei meinen Eltern. Und ja, das ist einfach eine Leidenschaft und ein Hobby, das ich dann zum Beruf machen wollte. Und dann habe ich gestartet mit unterschiedlichsten Ausbildungen und mich da immer mehr weitergebildet.
Was war das für, wie heißt die Fleischerei, wo war die in Salzburg?
Fleischerei Erlach in der Linzer Gasse 3.
Halleluja. Und ja. Da warst du richtig in dem...
Von
in dem
klein auf.
Metzgerleben quasi
ja.
dabei.
Ja.
Ich bin mir im Verwerfen, wo ich aufgewachsen oder wo ich ursprünglich her bin, haben wir auch einen Metzger gehabt in Schweiger. Und ich weiß, ich bin da voll gern gewesen, weil ich das immer so interessant gefunden habe alles. Und dort hat es ja noch voll, also du hast ja wirklich auch Leber, ist ja alles eigentlich da gelegen. Du hast ja jedes Organ anschauen können. Und oft, wenn du beim Schlachten nachher irgendwie dazugekommen bist, hast du Gelenke und so anschauen können. Und ich habe das immer voll spannend gefunden. Wie ist dir da gegangen? Was hast du da alles angeschaut? Also ich konnte immer, wenn ich da nur an mich denke, war ich so richtig forschend unterwegs und habe dann das erste Mal Gelenke gesehen und die Bandeln und so und habe mir gedacht, wow, das ist ja voll spannend und habe das dann bewegt.
Also ich bin ganz froh, dass bei uns nicht geschlachtet worden ist. Ich war zwar dabei und auch im Lungau damals am Bauernhof von meiner Familie habe ich das schon mitgekriegt, wie ein Schweindl geschlachtet wird oder Hühner oder Enten, auch bei unserem Land, wo ich aufgewachsen bin. Aber im Betrieb bei uns ist nicht geschlachtet worden, da ist nur verarbeitet worden und das hat mich total interessiert. Ich habe das faszinierend gefunden. Also wie du auch sagst, einmal ein Hirn sehen, wie das ausschaut. Und natürlich
angreifen.
Angreifen. Es ist für viele ganz, glaube ich, ekelt davor, aber wenn man als kleines Kind schon damit in Berührung kommt, merkt man einfach, es ist was Normales. Also für mich war das von Anfang an irgendwie was dazugehört und auch eben, man kriegt ein anderes Bild und auch eine andere Wertschätzung für diese Lebensmittel und für die Tiere. Also es war schon, finde ich, eine sehr gute Erfahrung und eine sehr wertvolle Erfahrung. Weil man manchmal denkt, das fände ich ja eigentlich schön, meinen Kindern auch mehr mitzugeben. Wo kommen die Lebensmittel her? Wo kommt das Fleisch eigentlich her? Und ja,
da gibt es eine super Organisation, Landschaft Leben, die zeigt her, wo dein Essen herkommt.
Genau, das ist, darum finde ich auch Arbeit so wertvoll, ja.
Ja, das klingt jetzt so nach, als würdest du dann am Fleischessen dranblieben sein. Also manche schreckt dir das ab. Ich kenne Menschen, die haben da Erfahrungen, wo sie mal bei einer Schlachtung dabei waren oder sowas und sagen dann, sie möchten nie mehr Fleisch essen. Und bei ganz vielen Menschen ist es das so, dass sie das einfach miterleben, dass sie dann vielleicht auch verarbeiten und so weiter und dann auch am Fleischessen dranbleiben. Das klingt jetzt danach bei dir.
Ja, also ich esse Fleisch auch gern. Ich habe natürlich auch meine Phasen gehabt, wo ich das ausprobiert habe, vegetarisch und vegan mich zu ernähren, gerade in der Jugend, wo das dann einmal natürlich auch jeder mal zum Tierwohl auch gesagt hat, jetzt verzichte ich mal. Aber ich habe gemerkt, ich bin von meinem Typ her, ich brauche Fleisch, also um auch wirklich gesättigt zu sein. Und mir geht es auch besser, wenn ich Fleisch esse, sonst fehlt mir was. Und mir ist halt dann wichtig, ja, hochwertiges Fleisch und vor allem Biofleisch zu essen und zu kaufen und zuzubereiten. Und das ist mir auf jeden Fall blieben, so diese, ja, dieses Bewusstsein, wo das Fleisch herkommt.
Isst du gern Wurst und schaust du da auch, wo das Fleisch, das Basisfleisch herkommt?
Ja, Wurst weniger, muss ich ehrlich sagen. Also mir ist lieber das Unverarbeitete, aber hin und wieder natürlich. Und da ist, also Bio ist für mich der Standard, also drunter geht es eigentlich nicht. Außer man kann es gerade nicht beeinflussen, manchmal ist es so. Ich will ja gar nicht verurteilen, ich finde das auch, ich mag auch das nicht gern, wenn man dann mit dem erhobenen Zeigefinger herumgeht und sagt, jeder muss nur mehr, sondern manchmal gibt es Situationen, da ist man jetzt da gibt es jetzt nichts anderes, aber ich finde, immer wenn man es beeinflussen kann, wenn man es in der Hand hat, dann sollte man drauf schauen.
Grundsätzlich bin ich immer Verfechterin dessen, dass wir es eigentlich immer in der Hand haben und selber bestimmen können und selber mitgestalten, ist eh voll, was, wo man Verantwortung natürlich übernehmen muss und was, was sich nicht leicht anfühlt, aber trotzdem, grundsätzlich darf man schon da auch mutig sein und auch immer das sehen, dass man schon selber die Verantwortung tragen.
Ja, natürlich, natürlich.
Du hast in deiner Ernährungsberaterinnen-Ausbildung ja auch ein Thema für dich so ein bisschen ins Herz geschlossen, nämlich das, was für Typ Mensch man eigentlich ist beim Essverhalten. Genau. Jetzt kann das wahrscheinlich jeder ein bisschen einordnen, was ist ich eigentlich gern, aber tut uns das immer gut, was wir gern essen oder wann kann ich die oder wie kann ich das herausfinden, was mir eigentlich gut tut?
Das ist total spannend, was du gerade sagst. Tut einem das eigentlich immer gut, was man gern isst? Sehr oftmals nicht. Und weißt du, was auch spannend ist, oft merken es die Leute gar nicht oder spüren es gar nicht mehr, weil wir schon so beeinflusst sind, was ist gesund und was ist ungesund. Was sollte man essen, was sollte man nicht essen? Aber in Wirklichkeit bin ich der Meinung, es ist hochindividuell. Und was für den einen gesund ist, ist für den anderen genau das Verkehrte. Und zu mir in die Ernährungsberatung kommen so viele, die sagen, ja, ich is eh schon gesund, aber mir geht's nicht gut. Und dann kommen wir drauf, okay, es ist viel zu kalt zum Beispiel in der Früh, dass man gleich anfängt mit einem kalten Smoothie, der einfach das ganze Verdauungsfeuer schon einmal erlischt. Meine Basisausbildung war die traditionelle chinesische Medizin, da geht es viel um Verdauungsfeuer, um das Qi, um das, die Energie, die in den Fluss kommen soll. Und da machen ganz viel, gerade in unseren Breiten schon einmal, oft in der Früh schon mal was verkehrt, dass sie sich nämlich genau das Verdauungsfeuer löschen. Dann glauben viele, ja, ich esse eh die ganze Zeit Gemüse, aber 2 Stunden später bin ich schon wieder hungrig und stehe schon wieder beim Kühlschrank. Dann sagt mir das, okay, da habe ich wahrscheinlich zu wenig Eiweiß gehabt oder zu wenig von dem, was mich wirklich satt macht. Und auch das ist hochindividuell. Die einen brauchen mehr die Kohlenhydrate, die anderen brauchen mehr das Eiweiß. Und da gilt es immer darum, das individuell für sich herauszufinden. Und da bin ich kein so großer Fan von generellen Empfehlungen, weil ich finde, jeder Mensch braucht eigentlich seine eigene Ernährungspyramide. aber die muss man halt herausfinden. Und da braucht es dann oft Beratung oder irgendwie Guidance, Professionelle, dass ich da hinkomme. Weil oft sind wir schon relativ entkoppelt auch von unserem Körper und können die Signale gar nicht mehr so wahrnehmen. Oder wir haben uns schon so dran gewöhnt, dass wir es gar nicht mehr als Signale, also als jetzt irgendwas Problematisches uns auffällt. Wenn ich mich schon so dran gewöhnt habe, dass ich immer Bauchweh habe oder immer Verdauungsprobleme oder immer Blähungen, dann denke ich mir, das ist normal. Oder immer Verstopfung. Und da ist so wichtig, das einmal aufzuklären und zu sagen, nein, das ist nicht normal. Wie schaut eigentlich das im Idealfall aus? Wie fühlt man sich eigentlich, wenn man sich passend und gut ernährt? Und das ist wirklich hochspannend. Und da habe ich schon viele Aha-Momente gehabt in den letzten Jahren, weil man da Menschen hilft, das für sich wieder herauszufinden. Wie viel Energie man auf einmal wieder hat und wie sehr man dann auf einmal wieder aufs Bauchgefühl vertrauen darf. Das ist wirklich spannend.
Da haben wir vorher schöne Infografik, wo man sieht, bei Essen und Psyche in unserem Report, wo man sieht, als Baby quasi ist einfach der physische Hunger das, was ansagt, ob man jetzt schreit als Baby oder nicht, und gerade sagt Hunger, 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 weil man einfach nur den natürlich verspürt. Man kann sich zwar nicht artikulieren, aber man kann dem kundtun, dass da eigentlich was zum Nachfüllen wäre.
Genau.
Und das verlieren wir eigentlich über die Zeit unseres Lebens sozusagen, ja, und werden eben durch kognitive oder einfach Erfahrungen quasi geprägt, wie wir dann essen, weil eben gewisse Sachen uns aufoktroyiert werden. Jetzt habe ich sehr oft so Themen auch mit Mamis und Papas, die was dann sagen, ja, ich lasse mein Kind essen, wenn es will und so weiter. Und ich habe gerade das letzte Mal beim Workshop gesagt, meine Kinder dürfen sie nichts einfach ungefragt aus dem Kühlschrank nehmen oder aus irgendeiner Süßigkeitenlade oder so irgendwas, sondern die müssen fragen, ob sie sich das nehmen können oder dürfen. Dann haben wir alle so mit großen Augen angeschaut und ich habe mir ganz kurz selber gedacht, okay, vielleicht bin ich doch ein bisschen streng. Aber ich habe dann ein bisschen reflektiert für mich und bin draufgekommen, es ist schon sehr schön zu beobachten bei meinen Kindern, die sind jetzt 59, dass sie einfach sie zum Essen hinsetzen und dann wirklich hungrig sind, dann auch essen und in der Vielfalt, Ausgewogenheit, wie halt Koch schon bedacht natürlich, dass wir da gut versorgt sind. Aber ich habe das gemerkt, wenn Kinder dann das vermeintlich nach einem Gespür nur machen, dass sie sehr oft einmal da reingreifen, einmal dort reingreifen. Ich habe immer wieder, wenn ich Freunde oder irgendwas da habe, und auf einmal ist da irgendein, was bei uns normal gar nicht gibt, irgendeine Snipspackung oder irgendwas, verfügbar einfach. Ja. Das ist ja alles kein Problem. Wir machen uns auch eine Chipspackung auf beim Fernsehen oder irgendwas oder keine Ahnung, irgendein Ritual natürlich. Aber wenn ich das natürlich um 11 Uhr Vormittag tue und um 12 Uhr oder um 12:30 steht das Essen am Tisch, dann stochert jeder herum und sagt, ich mag eigentlich jetzt nichts mehr. Und das tat mich voll interessieren, wie weit kann man da Kinder sich selber überlassen, dass sie ein individuelles Essverhalten richtig außerfinden können. Weil was ich bis jetzt beobachtet habe, ist das nicht das physische Hungerwahrnehmen der Kinder und dann hingreifen, weil sie jetzt die gewissen Nährstoffbedarf haben, sondern meistens ist es einfach nachher überall eingreifen und dann nie was Gescheites, den ganzen Tag nichts Gescheites essen. Und jetzt weiß ich nicht, ob meine Vorgehensweise da richtig ist.
Es gibt kein richtig und kein falsch. Das ist einmal das Allerwichtigste. Es gibt kein richtig und kein falsch. Und jeder darf für sie sein eigenes Modell herausfinden, was für die jeweilige Familie passt. Es ist eine total spannende Frage und ich muss da ganz ehrlich sagen, die Antwort gibt es nicht, die finde ich auch, ich bin auch immer noch am Herausfinden, am Ausprobieren. Was einmal wichtig ist zu sagen, wenn es jetzt nur naturbelassene Lebensmittel wären, die unseren Kindern zur Verfügung stehen und sie dürfen da wählen, dann sind sie da oft so bis zum 3., 4. Lebensjahr noch relativ intuitiv unterwegs.
Dann, du meinst jetzt so Gemüsesticks oder
genau, also ich Käse, also jetzt, genau,
Obst.
Das, Obst, das. Also Fleisch, da dürfen sie, also ich würde sagen, bis zum 3. Lebensjahr kann man noch relativ darauf vertrauen, dass sie schon wissen, was sie brauchen gerade. Dann ist schon sehr stark die Prägung da, die Verwirrung über industriell gefertigte Lebensmittel, über andere Einflüsse, die hören im Kindergarten bei, das ist grausig, das mag ich nicht, auf einmal mag ich es selber auch nicht, weil ich das cool finde und dann tue ich da mit. Zucker generell finde ich ganz schwierig zu sagen, dass man da auf die Intuition hört, weil Zucker ist einfach, das macht es einfach, süchtig. Das ist wirklich ein schwieriges Thema, finde ich. Trotzdem ist es wichtig, einen gesunden Umgang mit Zucker zu lernen. Also Zucker per se, wenn ihr es aussuchen könnt, wird ihn komplett streichen. Gleichzeitig leben wir in einer Welt, wo es überall Süßes zur Verfügung gibt. Und darum finde ich es wichtig, dass meine Kinder sehr wohl den Umgang mit Zucker lernen. Und ich erlaube einer Zucker sehr wohl, weil wenn ich es einer streich, dann sind sie die Ersten, die, wenn es bei der Tür raus sind und es irgendwo anders herkriegen, sie das dann reinstopfen. Was wichtig ist zu sagen, wenn ein Kind gut genährt ist und das kriegt, was braucht, dann ist er mal satt für 3 bis 4 Stunden. Wenn jetzt da immer nur so dahingesnackt wird, aber dann, wie du sagst, kommt es nie zu einer richtigen Mahlzeit und dann ist er nie wirklich das Sättigungsgefühl da, dann hat der Körper auch gar nicht die Chance, das richtig zu verwerten. Es kommt ja immer wieder was nach, also durch dieses ganze Snacken. Ich bin auch überhaupt kein Fan von diesem Dahinsnacken, weil man ist nie wirklich hungrig und man ist nie wirklich satt und der Körper hat nie die Chance, das richtig zu verwerten und zu verdauen. Also wenn es irgendwie geht, würde ich auch, schaue ich auch bei meinen Kindern, da poche ich drauf, dass wir gemeinsam ein gutes Essen zu uns nehmen. Und da ist mir wichtig, dass ich ihnen nicht vorgebe, wie viel sie von wo essen, sondern es wird zur Auswahl gestellt. Da ist die Beilage, da ist das Gemüse, da ist der Salat, da ist Fleisch oder irgendeine pflanzliche Proteinquelle und sie dürfen selber suchen. Was brauchen sie jetzt? Was tut einer jetzt gut? Und das ist hochspannend, weil oft ist einmal eine erste Reaktion, so wie im Kindergarten oder der Schule, abgeschaut, so, nein, mag ich nicht. Und dann setzen wir uns trotzdem alle hin und jeder fängt einmal an und isst und auf einmal so, ich glaube, ich probiere es jetzt doch. Und dann, es schmeckt ja doch ganz gut. Und das ist mir so wichtig, dass sie trotzdem den Raum kriegen, zu probieren und auch nicht, aber nicht gezwungen werden, sondern von sich aus probieren können. Und ich glaube, das ist das Einzige, was wir in der Hand haben und was wir irgendwie steuern können. Wir können es anbieten, wir können Rituale einführen, dass man gemeinsam sich hinsetzt und gemeinsam isst. Essen ist so viel mehr als nur Nahrungsaufnahme. Ich weiß, du bist so ganz meiner Meinung, das ist so ein soziales Event, das ist Heimat. Also ich finde, gemeinsam essen ist Heimat. Und es wäre so schade, den Kindern das nicht, also dem zu, also das zu berauben quasi, dass man dieses Gefühl hat. Darum ist mir das so wichtig, gemeinsam essen. Jeder darf auswählen, was er von dem Essen, das ich da oder das wir gemeinsam zubereiten, essen will. Und ja, das ist die Basis, glaube ich. Und alles andere dürfen sie sich entwickeln, wie sie sich entwickeln wollen. Da, vieles haben wir dann auch wieder nicht in der Hand und das ist auch in Ordnung und gut so.
Voll. Aber Zeitl darf man sie begleiten und da kann man es natürlich da hinführen. Für mich war es immer so, dass ich mir denke, ein guter Zugang zum Essen, das möchte ich ihnen gerne beibringen. Einfach, dass sie ein Gefühl für sich kriegen,
ja,
was sie zu sich nehmen, wie sie das beeinflusst, was sie brauchen. Ja. Aber auch, dass sie merken, dass Essen, wie du jetzt sagst, das hast du jetzt voll schön gesagt, einfach viel, viel mehr ist wie nur Essen. Also ich merke immer, wenn wir uns dann hinsetzen und wirklich gemeinsam essen, es steht bei uns eigentlich auch keiner auf, bevor nicht alle mit dem Essen fertig sind. Mhm. Das sind so ein paar so, konnten wir vielleicht sagen, das ist jetzt sehr alte Tradition oder sowas, das überhaupt nicht mehr State of the Art ist oder sowas. Aber ich finde es immer voll schön, weil wenn man gemeinsam sitzt und jemand ist früher fertig, der fängt dann irgendwas zum Erzählen an. Ja. Auf das wärst du nie gekommen. Ja. Weil natürlich Langeweile führt zu dem, dass man sich denkt, okay, jetzt erzähle ich halt irgendwas, ja, was ich erlebt habe oder bringe irgendwas ein. Und das ist so schön, also das sind die schönsten Gespräche, wo man nachher eigentlich vielleicht jeder sogar vor dem leeren Teller dann schon ewig sitzt, weil man einfach in ein Gespräch fällt. Und das ist die Gemeinschaft eigentlich. Dann gemeinsam vielleicht auch einfach den Tisch wieder abrampen und so weiter. Das ist so richtig, also das ist für mich mein Leben, auch weil zubereiten, hast du jetzt zuerst gesagt, gemeinsam zubereiten auch, das ist eigentlich auch schon ein Punkt, finde ich.
Das ist total
wichtig. Genau, was hilft uns die beste Erziehung? Sie machen sowieso noch alles nach. Im Endeffekt, genau, wenn du dich da voll involvierst, kommt mir immer vor, dann lernen sie eigentlich den Zugang zum Essen. Sie wissen, wie die Sachen zubereitet werden. Was sie kriegen ist. Vielleicht ein bisschen, also mir kommt immer vor, sie merken dann, ja, vielleicht kostet es doch. Ich weiß nicht, wie ich das erste Mal, keine Ahnung, mein Kleiner mitgekriegt habe, wie ich Bolognese mache. Und dann sage ich, was sind da die Karotten, was ist mit dem Sellerie, was machst du da? Ich will Bolognese. Und dann sage ich, ja, das ist alles da drinnen. Und dann, ja, jetzt ist es nicht mehr. Wo ich das weiß, dass das drinnen ist, ist es nicht mehr. Das war die erste Reaktion. Und natürlich, er liebt es nur immer, aber ja. Witzigerweise, wenn man das nie sieht vorher, dann ist es wirklich so, also wie er da klar war, hat er gesagt, was tust du? Ich mag kein Gemüse, Suppen, ja. Ich will ein Bolognese. Und das ist, glaube ich, voll schön, was du jetzt beschrieben hast, rundet das eigentlich voll ab.
Ja, das wäre mein Wunsch, dass das genauso bei uns auch sein wird, wenn sie ein bisschen älter sind, dass wir dann wirklich so dieses gemeinsame am Tisch sitzen und sitzen bleiben. Aktuell ist es nur so, jetzt sind sie nur so klarquillig, die wollen aufstehen und spüren, Mama, darf ich aufstehen?
Passt ja eh.
Passt völlig. Ja. Aber ja, das ist richtig schön und das sind auch die Erinnerungen, an die ich so gern zurückdenke. Alle Feste, alle besonderen Erlebnisse, das war da, irgendwie ist das Essen immer Teil davon. Das ist gemeinsam am Tisch sitzen und ja, und auch das gemeinsame Zubereiten. Unsere Kleine ist jetzt 2,5 und macht schon Eierspeis. Es ist zwar natürlich aufregend und auch für mich gar nicht so ziemlich nervenaufreibend dann mit der heißen Pfanne und alles, aber sie will unbedingt die Eier selber aufschlagen und kann das schon und ich finde das so genial und steht in der Früh auf und will das Frühstück zubereiten und ich denke, ja, da darf man auf keinen Fall bremsen und sagen, nein, das darfst du jetzt nicht, nein, das ist jetzt gefährlich, nein, dann müssen wir, das mache ich, sondern das zu pushen und da die Motivation zu fördern, finde ich voll wertvoll, weil ich glaube, das legt wirklich einen Grundstein.
Voll. Wo man dann natürlich jetzt über die Zeit dann ein bisschen verliert, wer bin ich oder was war jetzt für mich wichtig, wie finde ich das wieder aus? Wie begleitest du da Menschen dann durch, dass sie wieder mehr dahin kommen, dass sie eigentlich wissen, was einer schmeckt oder nicht schmeckt? Weil das finde ich auch immer spannend, wo man so konditioniert ist in eine Richtung, sehr eingeschränkte Geschmacksprägung hat, dann findet man gleich einmal gewisse Gerichte nicht mehr gut und sagt, wow, und man mag immer nur das, mir schmeckt nur das, deshalb ist ich nur das. Wie gehst du da vor? Kann das sein, dass man voll einseitig ernährt ist, zum Beispiel wirklich nur 3 bis 5 Gerichte immer wieder isst, dass das ausreicht an Vielfältigkeit? Oder wie, wenn das nicht so ist, wie führst du die Leute dorthin, dass sie wieder Gespür kriegen für sich?
Ehrlich gesagt, der Darm, der liebt ja Gewohntes. Dem tut sogar besser, also wenn man den Darm entlasten will, dann reduziert man ja. Dann reduziert man ja auf wenige Lebensmittel, die man dann kontinuierlich isst. Jetzt Kartoffeln, Gemüse zum Beispiel, wenn man jetzt da so eine Kur macht. Es muss nicht immer die komplett breite Palette sein. Was ich wichtig finde, ist, dass es saisonal ist, weil dann ist eh schon mal alles da, was wir brauchen. Wenn wir nach der Saison gehen und das Gemüse essen, das jetzt gerade Saison hat, dann haben wir eigentlich, sind wir versorgt. Wir brauchen keine exotischen Früchte. Im Gegenteil, das schwächt sogar unsere Verdauung eher. Die sind sehr, sehr kalt und vor allem, wenn wir das im Winter essen, dann ist das für die Verdauung absolut kontraproduktiv. Das kühlt eher alles runter. Zitronenwasser im Sommer ist super kühlend, aber im Winter würde ich zum Beispiel eher davon abraten. Also, weil zurückzukommen zu deiner Frage, wie bringt man die Leute dazu hin?
Jetzt muss ich da nochmal ganz kurz einhaken. Jetzt sagst du, Einfältigkeit ist eigentlich jetzt, oder, weißt du, dass sich der Darm da rehabilitieren kann, falls er überfordert ist oder sowas. Mhm. Aber grundsätzlich ist ja der wissenschaftliche Tenor jetzt, dass man
von
sagt,
allem
genau,
ein bisschen,
ausgewogen, eigentlich sogar mit dieser Gut-Study, die was man in Amerika da pflegt seit 2019, sagt man, optimal wären 60 verschiedene Pflanzen pro Woche, also schon eine ganz schöne Vielfalt. Genau.
Vielfalt, wenn der Darm in Ordnung ist. Mhm. Aber da muss ich nochmal hinbringen. Ich finde, ich mag es nicht, wenn man jetzt irgendwie einen Druck aufbaut und sagt, du musst so und so viel, das muss man mal umsetzen im Alltag. Wir alle haben einen stressigen Alltag, wir sind froh, wenn wir überhaupt frisch kochen. Mir ist es lieber, es gibt eine überschaubare Vielfalt, die jetzt gerade in der Saison verfügbar ist und von dem allen ist sie. Und da ist mir aber wichtig, ob ich es vertrage. Weil was hilft mir?
Was heißt die Vielfalt jetzt für die?
Also zum Beispiel eine breite Palette an Gemüse. Ich kann es, es ist hoch individuell. Ich kann jetzt nicht sagen, du musst jetzt eben diese 30 Pflanzen pro Woche. Ich finde das super und ambitioniert, aber kann es mein Darm überhaupt verdauen? Also mein Magen und mein Darm, wie geht es mir damit, wann ich das esse? Und zweitens, habe ich überhaupt immer die Zeit und die Muße, mir das so zuzubereiten, zu besorgen und so weiter? Ich würde überhaupt keinen Druck aufbauen. Ich finde es wichtig, ich schaue in meiner Beratung, wie geht es der Person, die gerade vor mir sitzt? Wo stehen wir gerade? Mhm. Wie ist der Darm beisammen? Wie ist die Verdauung beisammen? Wie achtsam ist die Person überhaupt mit sich selbst? Kann die Person überhaupt gerade wahrnehmen, was ihr gut tut oder was ihr nicht gut tut? Und da fangen wir mal an. Achtsam essen, gut kauen, schauen, wie geht es mir nach einem gewissen Gericht? Gibt es Unverträglichkeiten? Gibt es Allergien? Welcher Stoffwechseltyp sitzt vor mir? Ist das ein Eiweißtyp? Ist das ein Kohlenhydrattyp? Was tut dem gut? Was hält die Person lange satt? Das ist nämlich immer die Frage. Und dann gehe ich davon abgeleitet, gibt es dann Empfehlungen. Okay, vielleicht fangen wir mal beim Frühstück an. Baby Steps. Ich finde es so wichtig, einmal mit kleinen Schritten zu beginnen. Nicht zu glauben, man kann von heute auf morgen alles umstellen. Mir ist ein ganz wichtiger Punkt, wird nämlich meiner Meinung nach oft vergessen. Jede Änderung einer Gewohnheit löst Stress aus, weil wir müssen uns umstellen, wir müssen einmal umdenken. Wir sind aber schon alle so gestresst. Und dann glauben wir immer, ja, ich muss ja nur das ändern und das ändern, aber wir müssen einmal überhaupt die Energie aufbringen, eine Gewohnheit zu ändern. Und darum finde ich es so wichtig, da mal den Druck rauszunehmen. Und ich nehme die Leute an die Hand und sage, okay, und bis fürs nächste Mal nehmen wir uns vor, ich fange einmal an zu frühstücken und finde einmal heraus, was ist mein individuell passendes Frühstück? Wie geht es mir da noch? Wie lange hält mir das satt? Ist es das Porridge oder bin ich, wenn ich ein Porridge ist, nach 2 Stunden schon wieder so hungrig, dass ich schon wieder beim Kühlschrank stehe, weil dann ist es das nicht. Ist es die Eierspeise? Ist es eine Suppe? Manche essen ein warmes Gericht in der Früh und das taugt ihnen und die haben dann noch mehr Energie als vorher. Kleine Schritte. Und dann, wenn ich das Frühstück einmal habe, dann schaue ich, okay, wie kann ich mich gut versorgen? Mittags, abends. Wie schaffe ich es, dass ich zu einem guten, selbstgekochten Essen komme? Kann ich immer selber kochen? Wenn ich nicht selber kochen kann, wo kriege ich was Verträgliches her? Und dann irgendwann machen wir uns Gedanken über die 30 bis 60 Pflanzensorten, weil sonst ist die Frustration vorprogrammiert. Wir müssen klar anfangen.
Cool. Bleiben wir beim Frühstück, fangen wir klar an. Frühstücken ja oder nein? Das ist auch schon so wirklich fast schon fast schon religiöse Diskussion. Immer wieder löst das aus. Manche sind kein Frühstücktyp, manche sind der Frühstücktyp, viele sagen, ich brauche kein Frühstück. Ich merke immer wieder, wenn ich irgendwo bin, gerade mit Jugendlichen arbeite, die jetzt meistens ein enormes Schlafdefizit haben durch Scrolling in the Night sozusagen, ist so, dass wenn die dann ohne Frühstück auch nicht da sind, dass ich halt um 9 Uhr wirklich immer wieder vernehme, dass die eine oder andere oder der eine oder andere dann einigt und wirklich energielos ist. Die Frage, und natürlich bei Jugendlichen, aber ich weiß, da waren wir, glaube ich, genau gleich. Oder ich weiß nicht, wie man so Teenager bis in unsere jungen 20er, würde ich sagen, Unsterblichkeit, war da angesagt, da war Frühstück wirklich absolute Nebensache. Darum denke ich mir immer, okay, brauche ich jetzt eigentlich gar nicht erklären, dass sie jetzt zum Frühstücken anfangen müssen. Aber es könnte an dem liegen. Aber Frühstück oder kein Frühstück oder Frühstück, Individualität, da auch angesagt. Gibt es Menschen, die nie frühstücken sollen, brauchen?
Ich sage Frühstück ja, aber Frühstück heißt nicht zwischen 6 und 8 in der Früh, sondern Frühstück kann auch heißen um 10.
Breakfast sozusagen.
Frühstück also dann, wann 10. der Hunger kommt. Mhm. Und Frühstück dann, wenn man danach isst. Wenn ich mir jetzt um 6 in der Früh was runterwürge, nur weil ich glaube, ich muss frühstücken, dann kann das nicht richtig sein. Wichtig ist einmal anzufangen, einmal zu schauen, okay, was ist ich, auf was habe ich Lust? Es soll ja auch schmecken, bitte. Wir sind nicht auf der Welt, um uns Dinge runter zu quälen, sondern wir sind auf der Welt, um zu genießen und um das Essen, das wir haben, so zuzubereiten, dass es uns gut tut und dass es uns schmeckt. Und da gilt es herauszufinden, was kann ich mir zubereiten, zeitmäßig, was ist in meinem Alltag integrierbar und was schmeckt mir. Und dann, wann ist die ideale Zeit? Also Frühstück ja, definitiv, finde ich total wichtig, um mit Energie in den Tag zu starten. Aber für manche passt es erst um 9 oder um 10 herum. Das ist halt dann schon bei uns halt Vormittagsjause. Aber das gilt für mich auch noch als Frühstück. Ich will nicht die Leute zwingen, dass sie sich bis 8 irgendwas runterwürgen. Und dann bin ich immer eher für ein salziges, also für ein herzhaftes Frühstück, weil ich, da weiß man ja mittlerweile auch ganz viel über die Blutzuckerschwankungen, weil einfach was Süßes in der Früh gleich einmal so ein Blutzucker nach oben treibt und dann wieder in einem Energietief man landet und dann braucht es wieder den Kaffee und dann bist du den ganzen Tag in der Sommer auf und ab. Also ich bin eher immer für eiweißhaltiges Frühstück. Also ich finde die Frühstückseier absolut super mit ein bisschen Gemüse und je nachdem, was man sich gerade zubereiten kann. Vielleicht ist es auch mal ein hartes Ei, das man sich mitnimmt. Aber irgendwas, wo man schon einmal dem Körper Eiweiß gibt, weil Eiweiß unterversorgt sind wir leider fast alle, muss man ehrlich sagen. Und dann zu schauen, okay, was tut mir gut, was gibt mir Energie. Und die Leute, die gern Porridge essen und denen das gut tut und die davon satt sind, liebend gern. Also würde ich auch nicht verbieten.
Was hältst du von so einer Ballaststoffgabe quasi vor einem Porridge oder so irgendwas, um das ein bisschen runterzudrosseln, diese Blutzucker
da gibt's unterschiedlichste,
High-End-Geschichten.
Ja, da gibt es unterschiedlichste Varianten und Empfehlungen. Ich würde auch immer wieder individuell schauen, wie geht es der Person. Manche haben gar keinen so argen Anstieg. Also manche können mit Kohlenhydraten auch viel besser umgehen als andere. Ausprobieren und immer individuell betrachten. Aber ich bin immer für Frühstück. Und das ist für mich auch immer die erste Empfehlung, die ich gebe. Schaut, dass gut in den Tag startet, weil dieser Start in den Tag prägt die Ernährung über den ganzen Tag und löst da dann oft die Heißhunger-Thematik dann am Abend. Weil wenn ich mich in der Früh schon mal gut versorge, dann habe ich nicht am Abend um 8 Uhr, wenn ich heimkomme, den Heißhunger, isst meine 3 Teller Spaghetti und brauche danach noch das Schokoeis. Das ist halt wirklich oft der Schlüssel.
Also pro Breakfast bist du und darf bis 10 Uhr sein.
Ja, genau.
Wenn man so einen Tag nachher durchdenkt, ist natürlich immer so, alles, was du jetzt sprichst, das klingt immer sehr noch frisch zubereitet und so weiter.
Nicht immer möglich.
Unser größtes Thema, glaube ich, was wir in Österreich auch haben, ist natürlich, dass dieser Anstieg an stark verarbeiteten Lebensmitteln, die mehr und mehr unsere frisch zubereiteten Gerichte quasi vom Teller kicken, die uns eigentlich nicht sehr gut meistens mit Nährstoffen versorgen, sondern sehr einseitig oft sind, hochkalorisch oft auch sind, in dem Sinn, dass sie uns zwar viel Energie geben, aber jetzt vielleicht, wie du sagst, eben zum Beispiel Eiweiß unterversorgt, sind wir sehr oft, obwohl wir eigentlich sehr viel essen, ja. Weil in Österreich sind ja 53% der Österreicher sind übergewichtig, 1,6 Millionen adipös, also wir essen ausreichend, aber nicht vom Richtigen.
Aber das ist ja so spannend, eigentlich sind wir ja unterversorgt, obwohl wir zu viel essen, das ist ja verrückt, aber nährstoffmäßig sind wir unterversorgt.
Paradox, und da ist jetzt Eiweiß zum Beispiel gerade bei uns Frauen auch sehr oft ein Thema. Gell?
Ja, generell. Ist Eiweiß wirklich eine wichtige Basis und auch die jetzt weniger Eiweiß brauchen da mal alle. Das ist einfach so, unser Körper besteht aus Eiweiß, unser Immunsystem besteht aus Eiweiß. Und es ist zwar gerade so ein Hype und alle verdrehen schon die Augen und sagen, so viel Eiweiß kann ich ja gar nicht essen, wie ich sollte. Aber es ist tatsächlich so, dass die meisten unterversorgt sind. Ja.
Beim Eiweiß gibt es ja auch Kauen vor Trinken sozusagen.
Definitiv. Also ich finde auch, wenn es irgendwie geht, eher auf natürlich, also aus natürlichen Quellen. Natürlich kann man mal, es gibt auch bei den Shakes Unterschiedliches. Also es gibt auch Varianten, die vielleicht noch okay sind, die ich sogar empfehlen würde, wenn man sie anders nicht versorgen kann. Aber da muss man immer auch wieder schauen. Ja.
Wenn man jetzt so einen Tag natürlich hernimmt von einer arbeitenden Person, vielleicht überhaupt noch wir Frauen, die sehr viele Care-Arbeit und sonstige Dinge übernehmen. Wie kann ich das schaffen, dass ich gut versorgt bin über den Tag? Was waren so Hints, die was du geben kannst, wo man wirklich sich ein bisschen besser durch den Tag bringt, weil man nicht so wie jeden Tag oft wieder mal ist, wie es wieder mal ist, dass man sich denkt, oh, 12 Uhr Mittag, ja, Essen, Hunger, ja, okay, ja, was, ja. Ist, was essen wir? Überraschung, ja. Ist halt wieder mal so weit, dass Mittagessen anstand.
Ja. Es gibt sehr viele, die ganz gut klarkommen mit diesem Meal Prep, mit diesem Vorplanen, mit diesen Essensplänen, die dann genau wissen, okay, an dem Tag ist ich das, an dem Tag ist ich das und dann plane ich schon mal mein Einkauf dementsprechend und koche vielleicht schon vor, aber in Wirklichkeit für die einen klappt es und für die anderen nicht. Und ich muss mir halt immer überlegen, gibt es irgendwas daheim, was ich mir dann schnell aufwärmen kann, zubereiten kann und da bin ich auch, ich bin überhaupt nicht dogmatisch und es gibt auch mittlerweile Lieferservices, die hochwertiges Bio-Essen einrechsen und zustellen. Also ich habe zum Beispiel auch immer so ein paar so Notportionen in einem Glasl oder irgendwo zum Aufwärmen, weil ich weiß, es ist immer noch besser, irgendwas fertig gekochtes aufzuwärmen als Fastfood oder dann ein Weckerl. Ich bin immer dafür, dass man sich auch pragmatische Lösungen sucht und auch gern dann einmal solche Eintöpfe zum Beispiel habe ich immer daheim von gewissen Biomarken. Es ist selbstgemacht, ist immer was anderes und es schmeckt da immer anders, aber man muss realistisch bleiben. Und ansonsten schaue ich immer, dass ich am Abend mehr koche und am nächsten Tag was aufwärmen kann, für mich mittags, wenn ich daheim bin oder wenn ich unterwegs bin, irgendwas mitnehmen kann. Und ich schaue auch immer, und es gibt auch mittlerweile, in einer Stadt ist natürlich was anderes als jetzt am Land, aber es gibt überall mittlerweile Alternativen, wo man dann einmal was findet, für wo man mal schnell was braucht. Also sei das jetzt im Asiatischen, irgendwelche Maki mit Gemüse oder Fisch, also irgendwas. Und da muss man da auch wieder immer individuell schauen, was tut mir gut, was brauche ich, was entspricht meinem Stoffwechsel und wie kann ich mich da gut versorgen.
Da ein bisschen zu schauen, außer Haus quasi, wie bereitet welcher Gasthaus oder Restaurant genau. Was zu.
Wo gibt es was? Genau, in also welcher Qualität? Ich habe dann so meine 2-3 Restaurants, wo ich dann weiß, okay, da gehe ich hin, da vertraue ich und da schmeckt es auch. Genau, und da kann man auch mal was holen oder mal am Abend für die Familie, wenn wirklich keine Zeit ist, auch was holen. Ich finde, das ist immer ja schon eine Recherchearbeit und eine Vorbereitung, aber es ist machbar.
Mhm. Und auch, ja, man hat oft eh gleich die Rechnung präsentiert, wo man irgendwie wieder mal was isst, was man nicht so gewohnt ist, merke ich immer, Geschmacksverstärker und so bin ich nicht so konditioniert auf das. Und bei mir ist das echt, also das glaubt mir immer keiner, aber es ist in Sekunden, also wenn ich in der Skihütte bin und es ist irgendwas extrem mit irgendwelchen Geschmacksverstärker.
Das merkst du sofort.
Und Wahnsinn, also jetzt sofort im Bauch, Blähungen. Und mein Mann sagt immer, das kann man nicht so schnell übersetzen. Du kannst nicht essen und in den nächsten Sekunden, und ich weiß nicht genau, wahrscheinlich schon, oder?
Kann man schon.
Ja,
doch. Siehst. Doch. Und vielleicht
der Beweis.
Histamin-Thema kannst du da anschauen. Das geht nämlich auch sehr schnell.
Mhm. Dass du eigentlich in der, weiß ich nicht, 10 Minuten nach dem Essen oder sowas merkst du es bereits. Und darum bin ich da sehr, also ich esse lieber gar nichts, bevor, also jetzt in dem Sinne, wo ich weiß, ich kriege jetzt nichts, was mir gut tut, dann verzichte ich mal kurz aufs Essen. Das habe ich mir vor 8 Jahren eigentlich angewohnt, weil ich sehr viel im Auto unterwegs bin und ich habe irgendwann einmal gesagt, ich fahre zu keiner Tankstelle irgendwas und kaufe mir da was, weil ich einfach nicht weiß, wo das Zeug herkommt und ich will das einfach nicht. Bin jetzt auch kein Fan von Fastfood und deshalb habe ich das vor 8 Jahren entschieden, ich glaube mittlerweile sind es sogar mehr, dass ich das einfach gar nicht mehr mache. Auch wenn ich vorher Hunger habe und ich bin im Auto und da habe ich mir jetzt einfach zum Beispiel österreichische Walnüsse, sind jetzt in meinem Auto, gibt es nämlich, und auch Mandeln oder sowas, tue ich mir da rein. Wenn ich jetzt nicht auf Österreich greifen kann, ist das auch einfach für mich okay, so ein Snack für ganz kurze und Überbrückung sozusagen. Und daheim mache ich mir nachher einfach was. Und es ist mir einfach wert, dass ich mir nachher nochmal, keine Ahnung, auch wenn es spät ist oder sowas, dass ich mir wirklich nochmal was zubereite.
Ja.
Und da merke ich so richtig, das ist eigentlich ein bisschen so Self-Care. Ich sorge für mich sozusagen.
Genau. Ist es. Aber ganz viele Frauen vor allem, wie ich das so wahrnehme, wenn man eben so mit Beruf und Care-Tätigkeit und so weiter so eingespannt ist, es braucht halt auch Zeit und Ressourcen. diese Self-Care. Und das muss man sich wirklich angewöhnen. Das muss man sich erst, für erlaubt sie es auch gar nicht mehr, habe ich das Gefühl. Das ist ja wirklich dann die Zeit zu nehmen. Und jetzt koche ich für mich selber. Mhm. Aber ich finde, wenn man das einmal anfängt und macht und merkt, wie gut es einem tut, es ist ja null egoistisch, das zahlt ja ins ganze System. Ich muss mich ja gut versorgen. Das ist ja die Basis, dass ich mich selber gut versorge. Aber das braucht bei manchen ein Umdenken, aber es ist so augenöffnend, wenn man es dann umsetzt, dass es einfach indiskutabel ist, dass ich für mich gut sorgen muss. Und ich bin dann auch richtig, also für mich ist das Essen einfach auch so wichtig, dass ich mir dann denke, ich will die Chance auf ein gutes Essen, will man nicht verdorben mit irgendwas, was man nicht schmeckt oder was man nicht gut tut. Also das ist wie mit dem Kaffee. Ich bin eine totale Kaffeeliebhaberin. Ich trinke zwar jetzt nicht so viel, 1 bis 2 am Tag, aber einen richtig guten Espresso. Und auf den freue ich mich dann schon so. Und wenn ich dann irgendwo keinen guten Espresso kriege, dann ist mir das viel zu schade, diese Chance auf meinen guten Kaffee mit einem schlechten Kaffee, weißt du, wie man zu verdorren.
Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ganz, ganz genau. Ich glaube, da sind wir uns jetzt ein bisschen ähnlich. Ja. Ich kenne jetzt keinen zweiten Menschen, der mir das so wiedergibt wie du gerade. Weil ich bin genau gleich. Ich finde das auch extrem vergeudet, dass ich, wenn ich 1, 2 Kaffee am Tag trinke und nachher muss ich irgend so einen Schlapfen trinken.
Das geht gar nicht.
Das geht für mich auch überhaupt nicht.
Da verzichte ich lieber und warte auf meinen richtig guten. Oder?
Genau, ja. Aber das ist ganz spannend, dass eigentlich irgendwie so ein bisschen Selbstwert quasi, dass ich mir selber wert bin.
Genau.
Ich habe da mal was Lässiges gehört, das begleitet mich eigentlich schon mein ganzes Leben, dass eigentlich ein Lebensmittel oder jetzt da Kaffee oder was auch immer es nachher ist, ein Essen, was zubereitet ist, ist zu dem Zeitpunkt, wo es zubereitet ist, bereits Müll. Also jetzt in dem Sinn, wo ich dachte, Müll, was soll das jetzt bedeuten? In dem Sinn, dass es noch entweder, also du kannst es nicht mehr rückgängig machen. Also es ist zubereitet und irgendwann, also es geht nur durch deinen Körper durch oder geht es direkt in den Müll.
Stimmt.
Und das hat mich so positiv gestimmt, weil ich mir gedacht habe, okay, ich möchte eigentlich die Entscheidung schon viel früher setzen. Ich möchte die Entscheidung, ob ich das esse oder nicht, schon vorn zubereiten setzen. Also
bevor es zum Müll wird.
Bevor ich es bestelle oder kaufe oder so irgendwas. Ja. Das heißt, gar nicht erst zum Müll machen, wo ich die Entscheidung danach triff und es zubereitet ist, dass das eigentlich nicht durch meinen Körper soll. Das ist quasi das, was ich gelernt habe in dem Sinn. Aber auch, dass ich, wenn ich was kriege, oder mir was zur Verfügung gestellt wird und ich weiß, das möchte ich jetzt nicht durch meinen Körper gehen lassen, dass eigentlich im Grunde bereits Müll ist und ich, in dem Fall darf es jetzt nicht durch meinen Körper, weil ich das eigentlich nicht da durchschleusen möchte. Weil der Körper hat ja einiges zu tun, dass er das nachher eigentlich auch verwertet.
Ja.
Und wenn ich vorher schon weiß, das wird mir jetzt nicht gut tun und ich tue es nur irgendwen zuliebe, das habe ich mir voll abgewohnt. Und die Aussage, die hilft mir immer irgendwie dabei, dass eigentlich, es ist Müll, zu dem Zeitpunkt, wo es zubereitet ist, entweder geht es durch den Körper oder nicht. Und die Entscheidung, ob es Müll ist oder nicht, oder ob es dann durch den Körper verwertet wird und dann eigentlich noch jetzt nur quasi ein Teil davon durch mich durchgeht, die muss ich ganz, ganz viel früher entscheiden. Und darum muss man sich mit Lebensmitteln auseinandersetzen, schauen, wo die Sachen herkommen, schauen, in welche Gasthaus ich mich einsitze und was ich da bestelle und auch nachfragen, trauen, woher kommt das eigentlich und was ist da drinnen.
Mhm. Ja, ist spannender Ansatz, ja.
Ja.
Guter Gedankengang.
Mhm. Wenn du so dein Leben jetzt ein bisschen resümierst als Mami und jemand, der sich mit Essen natürlich befasst und auskennt und wie nimmst du da deine Rolle wahr, auch in deiner Familie vielleicht, wenn du so offen mit uns bist? Ich sehe immer, dass die Frauen doch sehr viel da einbringen in der Versorgung. Jetzt nicht nur, weil wir grundsätzlich natürlich das Kind, unsere Kinder auf die Welt gebracht haben und dann auch natürlich meistens oder sehr oft mit Stillen erst versorgen und so weiter, sondern im Nachgang, es bleibt eigentlich sehr lang in unseren Händen, auch wenn man von Gleichberechtigung spricht oder sowas, haben wir doch in den Jahren, wo die Kinder klar sind, würde ich mal sagen, ohne da mich jetzt weit auszulehnen und die 1 Promille der Männer, verzeihen wir es jetzt bitte, aber dass wir uns da wesentlich mehr einbringen und da einfach viel mehr uns um das kümmern. Wie ist das in deiner Lebenswelt?
Bei uns ist es dadurch, dass es mich halt selber so fasziniert und dass ich so gern koche, hat sich die Frage bei uns jetzt in der Aufteilung gar nicht gestört. Also wir teilen uns im Haushalt da auf. Aber wenn es ums Kochen geht, ist es meistens mein Thema, weil ich einfach total gerne experimentiere und Rezepte ausprobiere und dann eben mit den Kindern koche. Wobei ich sehe, dass der Ali schon auch gern dann mit den Kindern gemeinsam kocht. Also die machen das dann, wenn ich nicht da bin. Und es ist ja immer wieder mal, wir teilen es uns ja auf. Gerade jetzt in letzter Zeit, wo sie jetzt größer werden und so mithöpfen, dann machen die so ihre eigenen Experimente und das taugt mir so, weil ich merke, ich habe da so ein bisschen so den Grundstein gelegt, aber jetzt wird das ein Selbstläufer. Jetzt machen sie das auch, weil die Kinder fordern das dann schon ein. Sagen so, ich will da mithöpfen und ich will das auch machen. Und dann kommt oft ganz was anderes Kreatives raus, was mich dann wieder überrascht, weil sie sich da selber was überlegt haben. Also ich finde, bei mir persönlich ist es so, ja, ich sehe mich da sehr wohl schon in dieser Rolle natürlich, weil es mich einfach interessiert. Aber ich freue mich total, wenn ich das dann so weitergeben kann und da ein bisschen einen Samen sehen kann, dass auch bei den Kindern das eben ankommt und auch ein Vorbild bin dann auch für meinen Mann, der dann auch ausprobiert und mit den Kindern gemeinsam kocht. Also das taugt mir schon sehr.
Dein Mann, der Ali, ist ja jetzt da sehr in der Öffentlichkeit und tut sie immer wieder schmücken mit lässigen T-Shirts, Female Future oder
stimmt, also, ja.
Die Zukunft gehört den Frauen so in dem Sinn.
Es braucht, wird es tragen.
Ja. Voll. Und hands-on, würdest du jetzt einmal sagen, dass in eigener Beziehung eine 50-50-Aufteilung ist jetzt?
Wir haben über das schon ganz, ganz viel diskutiert, auch in unserem Podcast, weil wir haben einen eigenen Podcast, Malachi Gang. Zum Thema Vereinbarkeit, zum Thema Aufteilung. Und ich bin kein Fan von 50-50, weil es ist nie 50-50. Und es erzeugt einen Druck, der einfach oft nicht erreichbar ist, weil jedes System, jede Familie muss sich das für sich selber aushandeln und draufkommen, wie es für einen selber passt. Und das kann für manche 50-50 sein, für manche 20-80. Außerdem, von was redet man überhaupt 50-50? Ist das jetzt der 50 Einkommen, Erwerbstätigkeit und 50 Familie? Und wie ist das dann mit dem Einkauf und mit dem Haus? Also ich finde, ich mag das Konzept nicht so gern, weil ich finde, wir müssen uns hinsetzen und wir müssen eine Gesprächskultur kultivieren. Wir müssen miteinander reden können und wir müssen unsere Bedürfnisse äußern können und wir müssen uns gemeinsam auf ein Modell einigen, das für alle passt. Und ob das, ja, wie gesagt, also 50-50 erzeugt oft einen Druck und eine Frustration und dann ist eine Erwartungshaltung bei den Frauen da, aber der Mann muss doch und ich finde auch oft ist das schon so eine überhitzte Diskussion und was ich ein bisschen draufgekommen bin, es ist nicht Mann gegen Frau, es ist nicht Partnerin gegen Partner, es ist nicht ein Kampf, sondern es ist ein Wir gemeinsam für uns. Und ich glaube, da geht es so, also das ist ein wichtiger Schalter, den man umlegen muss oder so ein wichtiger Perspektivenwechsel. Es ist wir gegen die Strukturen, die gegen uns arbeiten. Wir als Familie müssen uns eine Lösung finden für um ein System auszugleichen, das nicht auf Vereinbarkeit von Familie und Beruf ausgelegt ist. Das muss man verstehen.
Genau, und das ist eigentlich auf
und
Kosten.
Wir sitzen im gleichen Boot.
Genau, und trotzdem immer noch mehr auf Kosten der Frau natürlich, dass genau. Das nicht vereinbar ist. Wenn ich das Konstrukt Familie natürlich habe, ist viel leichter, merke ich immer wieder, in meinem Leben sozusagen, wenn du der Familie bist, in dem Sinn, wo mehrere Parts sind und du eine Gesprächskultur hast, du eigentlich auch jetzt den ganzen Bereich der Versorgung und so weiter nicht nur bei der Frau ablegst, sondern vielleicht kann ich jetzt auch nur von mir reden, auch gemeinsam machst. Wenn sie ein Mann viel einbringt in den Care-Bereich, ist es natürlich so, dass er auch in unserem System sehr oft konfrontiert ist mit genau die gleichen Herausforderungen, die wir als Frau haben. Das finde ich dann auch immer voll spannend, dass wirklich auch dann an quasi Sesseln gesägt wird und keine Ahnung, das gar nicht so verstanden wird, wenn ein Mann in Karenz geht und so weiter, dass das eher belächelt wird oder sogar dieser Mann dann als schwach tituliert wird. Also jetzt, was uns ja auch immer unterstellt wird als Frauen. Die, was die Kinder auf die Welt kriegen. bringen. Und von daher ist das schon eine spannende Geschichte. Was braucht es im System, dass die Frau Frau sein kann und wirklich ihre Weiblichkeit gesehen wird und auch die heiße Kartoffelkind eigentlich nicht auf den Boden fällt, wie es sehr oft, wenn jetzt keine funktionierende Familieneinheit da ist, es passiert einfach.
Mhm. Ja, ich finde, das Ziel muss einfach sein, dass man weggeht von Frau und Mann, sondern jeder darf sich selbst sein Modell basteln. Jeder muss für sich schauen, okay, will ich erwerbstätig sein, will ich mich um die Kinder kümmern, und egal, ob das jetzt Mann oder Frau ist, es muss einfach ein System geben, wo jeder sowohl, also zum Beispiel, wenn wir nach Skandinavien schauen, wo in Dänemark jetzt da zum Beispiel eine 37-Stunden-Woche herrscht und danach gehen, also es wird gearbeitet von, weiß ich nicht, 8, 9 bis 3, 4 und danach werden die Kinder geholt, und das machen Mann und Frau und gleichberechtigt und gemeinsam oder eben einmal so, da ist gar keine Diskussion, ob da jetzt, wieso sollen wir Frauen das System da ausgleichen und früher aus der Arbeit gehen und die Kinder holen, nur weil fehlende Kinderbetreuung da ist, oder? Es soll einfach, ich bin so leid dieser Debatte, aber gleichzeitig müssen wir es führen und es ist nur so ein langer Weg zu gehen, aber ich finde, es muss doch möglich sein, ein System aufzustellen und ein Kinderbetreuungssystem zu schaffen oder zumindest einmal jedem zu ermöglichen, das Leben zu leben, wie er es leben will. Ohne dieses, ja, der Mann, der jetzt, da geht der heim oder jetzt da ist der bei den Kindern, ja, er ist weich, wie du sagst, der ist nicht ernst zu nehmen. Jetzt, das macht mich wirklich, also da bin ich emotional, weil ich finde, das... Es ist schon so ein langer Weg und es ist aber noch so viel zu tun. Und ich habe das Gefühl, es ist aktuell bei uns eher wieder eine rückschrittliche Debatte.
Ja, genau gleich.
Und das macht mich wirklich, das frustriert mich, und gleichzeitig darf man nicht aufgeben und müssen immer wieder drüber reden und für Dialoge suchen. Und wir dürfen nicht gegeneinander arbeiten, wir müssen miteinander arbeiten. Und ich will nicht die 150. Frauen-Empowerment-Veranstaltung. Ich will, dass die Männer genauso mit uns demonstrieren gehen für Frauenrechte, gegen Frauengewalt. Ich will Dialogveranstaltungen, wo sie Männer und Frauen, Mütter und Väter zusammensetzen und gemeinsam überlegen, was wir brauchen. Weil nur weil die Männer so lang den Weg gegangen sind, heißt nicht, dass die Frauen jetzt den gleichen Weg gehen und sie abschotten und gegenseitig empowern. Es ist schön und gut. Ich will überhaupt jetzt nicht sagen, dass das alles nicht auch seine Berechtigung hat. Aber ich bin für Dialog. Ich bin für ein gemeinsames Anpacken und das in die Hand nehmen. Und ich hätte gern, dass wir Frauen ein bisschen offener sind, auch den Männern gegenüber. Und die Männer ein bisschen offener sind den Frauen gegenüber und dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Weil ich finde, die Debatte verhärtet sich gerade so extrem und das taugt man nicht.
Es ist irgendwie so ein bisschen suggeriert, eine Freiwilligkeit dessen, weil die Frau sucht sich wieder selber aus, dass sie eigentlich bei den Kindern daheim bleibt, wo ja. Es ja grundsätzlich eine freie Wahl sein soll. Da bin ich voll bei dir, dass das eigentlich jeder für sich entscheiden soll, wer das macht oder sowas. Es ist nur die Wertschätzung dessen, wer es macht, der wer es auch immer macht, ja, wenn das jetzt die Frau ist oder der Mann, muss irgendwie eine Wertschätzung da sein, genau. Insofern, dass das nicht eine unbezahlte Geschichte sein kann und dann auf einmal wieder ein Großteil der Frauen, weil sie es halt doch sehr oft übernehmen, weil es auch Teil der Weiblichkeit natürlich ist, was ich voll schön finde.
So genau.
Ja, natürlich kann man gar nicht mehr sagen, ist eigentlich unser Ursprung oder ist wirklich das, wo wir hin erzogen sind.
Ja.
Aber grundsätzlich würde ich jetzt einmal als Weiblichkeit schon eher titulieren, dass wir einfach die Kümmerer sind und auf die Dinge auch schauen, dass man die das ist einfach auch eine Qualität, die wir haben. Und ich glaube, die Qualität, die darf halt ein bisschen mehr Raum kriegen. Dann würde auch einfach die Frau in viele wahrscheinlich Entscheidungsgremien und so weiter viel mehr drinnen sein, weil einfach die Weiblichkeit gefragt ist.
Ja.
Und nicht nur die weiblich oder die Frauen quasi gefragt sind, die was nach den Regeln der Männer spielen.
Genau so ist es.
Das ist halt voll schade. Und wenn die Wertschätzung da war gegenüber dem, dass wer immer für die Kinder sorgt, weil sie einfach auch berücksichtigt sind in dem Sinne, dass das nicht eine unentgeltliche Tätigkeit ist. Und dann wird, genau, ist man überrascht, genau, im Pensionsalter, wo man eigentlich lauter Frauen in der Altersarmut haben, weil sie Kinder auf die Welt gebracht haben und für die gesorgt haben. Das, ja, ist einfach so ein Drama, wo, ja, ich jetzt hinschaue und wo ich auch, wie du jetzt gerade sagst, auch wieder ein bisschen das sehe. Ich finde es mich auch voll schön, dass man immer in dieser Doppelwelt, ich finde es voll schön als Frau natürlich, wenn du das so erlebst, dass du eigentlich eine Familie lebst und so weiter und dass du das eigentlich voll gut aufteilst und so weiter. Jetzt kann ich da gar nicht so oft mitdiskutieren, weil ich eigentlich sage, ich lebe was anderes und ich bin aber in der öffentlichen Debatte mit dabei natürlich, weil ich einfach sehe, dass viele Frauen natürlich nachher einfach gar nicht in die Diskussion gehen wollen, weil sie sagen, ich bin ja voll gern bei den Kindern. Weißt du, ich wäre ja oft, bei mir ist einmal gefragt worden, ja super, du bist Unternehmerin, weil, wieso kriegst du Kinder? Weißt du? Also warum arbeitest du? Wieso, dann braucht man ja keine Kinder, wo man arbeitet. Wirklich, weißt du, das ungefähr, ja. Das ist schon, also ich bin ein bisschen älter und von daher weiß ich das schon noch von meiner Elterngeneration natürlich und auch von meinen Großeltern. Und wenn ich meine Großmütter, die alle sehr starke Persönlichkeiten waren, hernehme, ist das schon, da bin ich schon sehr geprägt da. Darum habe ich eigentlich immer geschaut, dass ich unabhängig bin und so weiter, weil ich einfach gesehen habe, dass das ganz, ganz, ganz wichtig ist. Und das ist aber voll schade, weil es ist eigentlich, muss ich ein bisschen was von meiner weiblichen Qualität hergeben, weil ich das dafür sorgen muss, dass ich eigentlich nachher meinen Mann stehe sozusagen, weil ich das Leben führen will und unabhängig, also im Falle der Fälle, dass ich in irgendeiner Situation komme, wo ich das brauche, möchte ich das einfach haben. Ja. und für das muss ich was hergeben, wenn es so eine Sicherheit gearbeitet, weil ich einfach sage, okay, ich kann mich voll um die Kinder kümmern und beziehungsweise in der Intensität vielleicht auch, wie ich es vielleicht sogar ausleben würde, wo ich die Sicherheit hätte, ohne dazu für selber sorgen zu müssen, dann war es vielleicht anders. Und darum ist eben immer die Diskussion wahrscheinlich falsch. Man müsste eigentlich viel mehr schauen, wie kann ich das System verändern, dass ich die Frau absichert, die sie entscheidet, daheim zu bleiben. Und das sind halt meistens die Frauen, muss man ganz ehrlich sagen, auch wenn ein paar Männer das lobenswerterweise auch anders leben. Aber es ist in unseren Händen sozusagen, und für das darf man schon ein bisschen mehr eintreten. Darum sage ich immer, weil zu mir viele Männer nachher natürlich auch sagen, warum tust du das überhaupt, dass du für das einsetzt? Weil du lebst das ja eh anders. Und ich muss auch wirklich sagen, ich lebe es voll anders. In meinem Mikrokosmos ist volle Gleichberechtigung, ob das in meiner beruflichen Geschichte ist, in meiner privaten Geschichte. Ich bin voll auf Augenhöhe mit den Männern, mit denen ich mich umgib. Und von daher eigentlich wirklich, warum machst du das, ist völlig berechtigt zu fragen, was tust du? Aber ich sehe einfach, was sonst so passiert im Diskurs. Und darum finde ich es eine voll wichtige Geschichte. Und für dich, glaube ich, immer wieder ein Thema, auch wenn man sich schon ein bisschen müde fühlt, aber am Weltfrauentag natürlich ein Thema, was man unbedingt jetzt vorher ansprechen müsste.
Unbedingt. Und es ist viel zu tun, aber es tut sich ja was. Und das ist ja das, was man immer wieder Hoffnung gibt. Und wir reden drüber und es gibt Initiativen und ja, es ist noch ein langer Weg, aber wir sind dran.
Ja. Was wird es bedeuten im System, was braucht es? Es braucht einmal eine Betreuung und auch Versorgung, Essensversorgung der Kinder sozusagen, um uns da freizuspielen. Oder was war so deine Idee dazu?
Ja, absolut. Also sicher, die Essensversorgung ist total ein wichtiges Thema, was da an Ressourcen drauf geht, an zeitlichen Ressourcen, sich Gedanken zu machen und dann eben alle zu versorgen. Das ist schon mal eine große Hilfe. Es muss halt, sollte halt eine qualitativ gute Essensversorgung sein. Ich meine, da rede ich mit dir genau mit der Richtigen. Dir ist das wichtig. Und du setzt ja auch viel in Bewegung, dass sich das ändert. Und natürlich die finanzielle Absicherung. Es kann einfach nicht sein, dass wenn ich zu Hause bei den Kindern bleibe, dann gleichzeitig mich um meine Pension fürchten muss oder nicht weiß, wie es mir dann einmal geht, wenn ich vielleicht irgendwann einmal allein da stehe und dann nicht mehr finanziell abgesichert sein. Es kann nicht sein, dass das ein freiwilliger Akt ist, dass man ein Pensionssplitting macht. Ist das nicht absurd?
Ja, voll absurd, vor allem, wenn ich Frau und Mann hernehme und wir eigentlich eher die sind, also die weibliche Qualität quasi auch die ist und so, und die Hoffnung natürlich viel größer ist, funktioniert das auch und der Glauben dran oder was auch immer, oder auch wir eher die sind, die was jetzt in die Verhandlungen nicht voll einbrechen, weil es ja im Endeffekt um unsere Kinderversorgung geht und da denkt man sich, okay, es wird schon passen. So sind wir als Frauen eher. Und der Mann sagt, so und so muss es sein. Das ist ja die verschiedene Qualität sozusagen. Und wenn ich jetzt wieder sage, wenn da mehr Weiblichkeit reinkam, dann könnte man eigentlich sagen, okay, das ist eigentlich, ich brauche nicht laut sein, ich brauche nicht durchziehen, dass ich mir sowas erkämpfe, weil Kämpfen schon gar nicht unsere Qualität ist. Also von daher brauche ich das eigentlich nur sagen, okay, das war zu tun und dann ist es zu tun. Einfach, weißt du? Und wenn man das erkennt, also wenn man jetzt als Mann sich gerade bemüßigt fühlt, dass man eigentlich für den Part was macht, machen möchte, dann braucht man eigentlich nur Entscheidungen treffen mit den Frauen gemeinsam natürlich, dass für das gesorgt ist einfach. Und genau. Also Pensionssplitting ist für mich, also ich habe das auch immer wieder in den eigenen Reihen, wo ich sage, okay, macht es das eh, wenn die Kinder dann bei Mitarbeiterinnen oder sowas am Weg sind. Mhm. Und da ist teilweise, weiß ich nicht, ja, wird das nicht so ganz ernst genommen. Ja. Und dann muss ich wirklich nochmal reingehen und sagen, dann hole ich meine Großmütter her. und einfach bewusst sagen, aber das ist uns eben nicht so wichtig und darum ist es natürlich nicht. Jetzt könnte man sagen, ihr müsst euch auf die Vier stellen, aber das ist eben immer ist im System, sind wir eigentlich immer die was zum Mann werden müssen, dass wir unsere Dinge durchbringen. Oder wir sagen eben, wie gesagt, ich werde sehr oft nicht gehört, manche hören mich da schon, aber sehr oft wird das nicht verstanden, was ich da eigentlich sage. Aber wenn Weiblichkeit in die Entscheidungen mit einbezogen werden würde, dann würden Frauen dort sitzen, die auch Frauenthemen durchbringen. Momentan sitzen da aber nur Leute drinnen, die was eigentlich die Männerqualitäten angenommen haben, weil sie einfach sonst gar nie in die Position kommen würden, weil einfach Weiblichkeit nicht gefragt ist oder nicht gehört wird, muss man ganz noch viel mehr sagen vielleicht. Ja. Es ist schon spannend. Also, und dann denke ich mir immer, wie schaffst du es im Mikrokosmos, also im Kleinen? Warum geht es da? Und warum geht es im Großen nicht?
Ja, ich glaube, wir müssen einfach noch viel mehr für Aufmerksamkeit sorgen, dass in ganz viel Mikrokosmen passiert und dann wird sich vielleicht einmal im großen Denken auch was ändern. Aber wir müssen anfangen, wir müssen starten. Wir haben keine Alternative und wir haben keine Zeit.
Ja, jetzt wollten wir gerade den Weltfrauentag abschaffen. Mit dem Gespräch, glaube ich, wissen wir, dass wir den nur ein bisschen Zeit brauchen. Du hast ja vor einigen Jahren mitgewirkt beim Startup als Co-Founderin von Happy Plates. Mhm. Das ist was, wo du quasi die Kocherei und die Planung ein bisschen erleichtern wolltest. Genau. Was ist da dahinter gesteckt und was hast du gemacht?
Super spannendes Projekt gewesen und nach wie vor. Es ist entstanden aus Feinkoch, einem kleinen Rezeptmarkt, gegründet vom Simon Jatzko, von meinem damaligen Co-Founder, der im 6. Wiener Bezirk ein kleines Geschäft eröffnet hat, wo man nach Rezepten einkaufen kann. Und zwar mit einer Rezeptkarte ist man da durch dieses Geschäft gegangen und hat sich die Zutaten in der richtigen Menge und in der richtigen Qualität so zusammengesucht und ist dann mit so einem Koch-Package quasi nach Hause gegangen. Wir haben es genannt, das Rezeptsackerl. Und das war eben Feinkoch, da bin ich dazugekommen 2015, als ich nach Wien gekommen bin und gewusst habe, ich möchte mich dem Ernährungsthema und dem Kochen widmen. Und daraus entstanden ist dann eine Online-Rezeptplattform, Happy Plates, wo man sich Rezepte zusammensuchen kann und dann direkt die Einkaufsliste runterladen kann oder die Zutaten im Supermarkt bestellen kann. Da war wirklich die Mission und ist nach wie vor ganz klar, das Kochen zu erleichtern, die Rezeptplanung zu erleichtern und auch einfach Inspiration zu liefern. Was kann ich denn kochen? Wir haben vorher geredet oft, es sind oft ein paar Gerichte, die man dann immer wieder gerne kocht, aber man muss einmal drauf kommen, was schmeckt man, was tut man gut und vielleicht finde ich dann einmal wieder eine ganz neue Inspiration und auch für die Familie, wo dann auch immer viele verschiedene Geschmäcker zusammenkommen, ist es schön, was Neues auszuprobieren und da liefert Happy Plates eben die Inspiration und aber gleich nimmt dich gleich an die Hand und sagt, okay, was muss jetzt eigentlich einkaufen, um das alles zu kochen, maßgeschneiderte Einkaufsliste und vielleicht bestellt es dann auch direkt entweder zur Abholung oder zur Lieferung oder geht dann Markt selber einkaufen. Also das ist ja, da hat jeder dann die Option, die da ist. Es wird dann mit den regionalen Zutaten gekocht, das war uns wichtig. Das wird nicht geschickt von irgendwie einem anderen Land zu uns, sondern man kocht mit dem, was wir da an regionalen Zutaten haben und das ist mir ganz wichtig. Genau, das war die Idee. Happy Plates gibt es nach wie vor und schaut gerne rein für Rezeptinspiration.
Ist das so ein Baby-Step, den du jetzt erst gesagt hast, eine Möglichkeit, wie man anfangen könnte, jetzt überhaupt damit zum Kochen zu gehen, zum frisch zubereiten? Oder was war da dein Tipp, wo ich jetzt mir denke, inspiriert durch dich jetzt, wo man sagt, hey, ich habe es eigentlich selber in der Hand, ich möchte ein bisschen mehr über mich herausfinden und ich möchte eigentlich die ersten Schritte gehen. Was würdest du zu einer Person jetzt empfehlen? Was ist jetzt zu tun?
Wirklich sich einmal mutig auszuprobieren. Ja, das ist sicher der erste Schritt, einmal zu schauen, okay, einmal reinfühlen, auf was habe ich überhaupt Gusto, was tut mir gut, was brauche ich, worauf habe ich Lust, wo habe ich den Bedarf, und dann suche ich mein Rezept und dann probiere es einfach einmal aus. Und Kochen ist oft keine Hexerei. Ich ertappe mich selber manchmal dabei, dass ich mir denke, das ist jetzt aufwendig und das wirklich einmal selber machen, tue ich mir das jetzt an, und dann macht man es und dann merkt man, es ist eigentlich keine Hexerei, und man hat es einmal gemacht. Und plötzlich wandert es ins Repertoire, weil man gemerkt hat, es ist ja eigentlich nichts dabei. Wie kann man das auch selber machen? Kann man selber einen Gnocchi machen oder selber den Teig machen oder selber mal ein Brot backen? Einfach mal ausprobieren und sich überraschen lassen. Und dann schauen, wie es einem schmeckt, wie es einem gut tut und wie es auch in der Familie ankommt. Genau.
Was möchtest du unserer Community noch mitgeben jetzt zu Ernährungstipps und Tricks?
Also was für mich die Basis ist, ist das achtsame Essen. Nehmt euch die Zeit, setzt euch hin, deckt euch euren Tisch, und selbst wenn man allein isst, setzt euch hin, kein iPad, keine Zeitung, kein Handy, kein Fernseher. Genießt jeden Bissen, kaut's gut, schaut's die verschiedenen Geschmäcker, die verschiedenen Konsistenzen. Das ist pure Achtsamkeit und pure Selbstliebe. Und nehmt euch die Zeit für euch selber. Das kann auch wie eine Meditation wirken. Einfach einmal in Ruhe essen. Und kommt euch auch nicht blöd vor, vielleicht sich einmal allein in ein Restaurant zu sitzen, wenn man mal woanders unterwegs ist. Und schaut einmal, wie das ist, einfach immer mit sich selbst zu essen. Ich finde das total schön und ich tue das voll gern. Und da findet man, glaube ich, ganz viel über sich selber heraus.
Self-Care in der höchsten Stufe sozusagen.
Genau.
Ja, voll schön. Essen als ein wichtiges Tun unseres Tages und nicht wegzudenken, also können wir nicht weglassen, was haben wir immer dabei.
Ja, alle müssen jeden Tag essen, ja, warum nicht gut?
Genau, warum nicht gut? Und eigentlich nur gut, wie wir heute gehört haben, sind wir uns da eins, also wenn es durch unseren Körper geht, soll ich nachher nur das Beste.
Ja, genau so ist es.
Wenn dir die Anna jetzt voll taugt hat, dann kann ich nur empfehlen, du bist in einigen Podcasts, nämlich die Malocci Gang, was du gemeinsam machst mit deinem Mann, wo es über Familienleben und so weiter geht und über die Herausforderung des täglichen Überlebens in der Familie.
Genau, die Mona. Ungeschönt und ehrlich.
Ja, was echt Spaß macht, da reinzuhauen. Und seit kurzem hast du einen neuen Podcast gestartet mit der Marita Haas, die bei mir schon im Podcast auch war, zur Thematik rund um eben Frauenrechte, Gender und auch die Versorgung, die was wir als Frauen sehr, sehr viel in vielen Bereichen übernehmen.
Und noch viel weiter auch über Organisationsthematiken, Zusammenarbeit, also alles, was so in Organisationen abgeht.
Genau, das ist nämlich der Titel, genau. Was geht ab in Organisationen.
Genau.
Da geht es bei euch im Podcast über diese Thematik und ist voll spannend als Unternehmerin da reinzuhauen, aber vielleicht auch für
Angestellte,
genau. Menschen, die im Berufsleben einfach stehen und vielleicht sich da Inspiration holen. Ich habe mir auf jeden Fall beim Einhauchen schon einiges mitgenommen über Meetingkultur und so weiter. Also sehr, sehr, sehr spannend. Kann ich nur empfehlen, haucht's rein. Und Anna, hat mich voll gefreut, dass wir heute da gemeinsam gesprochen haben, du ein bisschen Einblicke gegeben hast, wir gemeinsam quasi jetzt wieder Themen aufbrochen haben, vielleicht für den einen oder anderen, um irgendwie weiter zu recherchieren oder für sich selber was auszufinden. Voll schön. Danke für deine Zeit. Hab voll Spaß gemacht mit dir. Und,
danke. Kann ich nur zurückgeben. Es war mir eine große Ehre, hier zu sein. Danke.
Voll schön. Und ich hoffe, dass ihr wieder beim nächsten Mal mit dabei seid. Pfiat euch.
Schön, dass du in dieser Episode wieder mit dabei warst. Abonniere uns, empfehle unseren Podcast deinen Freunden und teile weiterhin die Begeisterung für unsere Themen.